Das Schneeglöckchen. Spannend. Ein Zeichen, jetzt wird's Frühling, jetzt kommt was Neues. Ich will dir von einem Mann erzählen, der hat dieses Neue mit Jesus erlebt. Er ist Afrikaner, hat mit Gott und Bibel überhaupt nichts am Hut. Als ihm Mr. Kambarami von der Bibelgesellschaft in Zimbabwe eine Bibel schenken will, sagt er: Wenn Sie mir unbedingt eine Bibel schenken wollen, ja gut, dann nehme ich sie. Aber ich werde mir aus jeder einzelnen Seite eine Zigarette drehen. Er bekam eine coole Antwort: Können Sie meinetwegen machen, aber versprechen Sie mir, lesen Sie vorher, bevor Sie es rauchen. Der Mann willigt ein, nimmt die Bibel und geht. Jahre später erzählt er in einem Vortrag: Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Und als ich zu Johannes kam, da hat's mich gepackt. Im dritten Kapitel, der 16. Vers, da konnte ich nicht mehr. Dieser Vers veränderte mein Leben. Und heute stehe ich als jemand hier, der von Gott erzählt. Da steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und davon ist dieser Mann so innerlich getroffen, dass er merkt, Gott redet. Und er meint mich. Er fühlt sich durchschaut, entlarvt, aber geliebt wie nie zuvor. Er merkt, dieser Gott meint es wirklich gut mit mir. Er ist berührt von Gott. Er merkt, wie wohltuend es ist, wenn Gott redet. Und so entsteht dieses Neue und plötzlich ist der Wunsch in ihm: Mit diesem Gott, mit dem möchte ich zu tun haben, den möchte ich besser kennenlernen. Diese Liebe, seinen Sohn, das Leben seines Sohnes für mich gegeben. Das Neue, das dieser Mann erlebt: Gott redet und er redet mit mir. Und es gibt viele solcher Geschichten, wo dieses Neue plötzlich aufbricht, wo Gott plötzlich ins Spiel kommt. Der Paulus im Neuen Testament ist auch so einer. Er erlebt auf ganz eindrückliche Art und Weise, wie das ist, wenn Gott plötzlich redet. Er ist unterwegs, Christen zu verfolgen. Gerade ist er auf dem Weg nach Damaskus, er weiß, dort sind viele von denen. Und unterwegs passiert es dann, auf einmal sieht er ein total grelles Licht. Apostelgeschichte 9 steht: Als er nach Damaskus unterwegs war, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Paulus sieht dieses Licht, er hört Jesus und jetzt beginnt dieses Neue. Eigentlich hasst er ja diese Christen und vor allem den, an den sie glauben. Und jetzt begegnet der mir und er redet mit mir. Die Geschichte geht dann so weiter: Gott hat in Damaskus den Hananias berufen, dass er zu Saulus geht und ihm mehr von Jesus erzählt. Wer dieser Jesus ist, was er für ihn getan hat. Und kaum, dass Hananias bei Saulus ist und ihm von Jesus erzählt, da fällt es Paulus wie Schuppen von den Augen und er kann wieder sehen und er glaubt. Und Saulus ist so überwältigt, so von den Socken, dass er sich taufen lässt und damit bekennt: Diesen Jesus, ohne den geht es jetzt nicht mehr. Dem will ich immer besser kennenlernen und dem will ich nachfolgen. Paulus erlebt dieses Neue, das Jesus bringt, und alles beginnt damit, dass Gott redet. Ich erzähle dir noch eine dritte Geschichte, auch aus Afrika, aus der Mission. Da ist eine Frau, animistischer Hintergrund, totale Angst vor diesen toten Geistern. Jetzt ist ihr Mann gestorben und sie hat Angst vor dem Geist ihres Mannes. Was tun? Eines Nachts träumt sie und Gott sagt ihr im Traum, geh zu diesem Mann dort und dort, ist ein Missionar, er sagt dir, wie du deine Angst loswirst. Für die Frau war dieser Traum so eindrücklich, der hat sie beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Und sie war hin und her gerissen. Soll ich? Und irgendwann macht sie es. Und sie geht hin und sagt zu diesem Mann, Gott hat mir im Traum gesagt, du sagst mir, wie ich meine Angst loswerde. Dieser Missionar ist erstmal ganz baff, damit hat er nicht gerechnet. Und dann beginnt er, der Frau ganz einfach von Jesus zu erzählen, wie er Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben, Hungernde satt gemacht hat, wie er gestorben ist am Kreuz, auferstanden, um Schuld zu vergeben, um ewiges Leben zu geben. Und die Frau erlebt, Gott redet mit mir. Das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Dieser Jesus nimmt mir meine Angst, ich werde frei, ich werde heil. Und sie sagt, von diesem Gott will ich mehr wissen. Den will ich kennenlernen. Darauf kommt es an, dass Gott mit uns redet und dann entsteht Neues. Diese Frau war von dem Stamm der Zulus, ist vor etwa 100 Jahren ein bisschen mehr passiert. Und erstaunlich, Gott hat damals zu ganz vielen Menschen durch solche Träume geredet. Und scharenweise kommen sie zu diesem Missionar und eine ganze Bewegung entsteht durch diesen Stamm durch. Fast alle kommen zum Glauben an Jesus. Und heute gilt dieser Stamm der Zulus als ein christliches Volk. Und warum? Weil Gott geredet hat. Zuerst im Traum, dann durch den Missionar. Dann wurde ganz schnell ihre Sprache alphabetisiert und die Bibel übersetzt. Und heute kann jeder die Geschichten nachlesen von Jesus. Drei Beispiele. Jesus macht neu, indem er mit uns redet. Und jetzt wäre es spannend, wie war es denn bei dir? Hier sitzen ganz viele Christen. Wie hat denn Jesus mit dir geredet? Wie ist denn dein Weg zum Glauben gewesen? Wäre mega spannend, wenn wir unsere Geschichten einander erzählen würden, denn so kommt Mut auf, so kommt Begeisterung auf, wenn wir voneinander erfahren, so habe ich Gott erlebt. Hören, wie Gott aktiv ist. Wie er Menschen begegnet, sie zu sich ruft, wie er Neues wachsen lässt. Und das ist Gottes großer Wunsch, dass du ihn reden hörst. Dass du neu wirst. Unser Thema für diesen Gottesdienst, Jesus, der Neugestalter in meinem Leben. Ich wünsche mir und ich bete, dass Jesus heute mit uns redet. Der Neugestalter in unserem Leben ist. Dass er uns zeigt, wer bin ich denn? Dass er uns zeigt, was kann dieser Jesus tun bei uns? Es wäre für uns das Größte, wenn du heute rausgehst und sagst, ich habe es gehört. Ich habe gehört, wie Jesus redet. Jesus will uns auf einen neuen Grund stellen, auf eine neue Basis. Jesus will, dass wir Christen werden. Dass wir ihm glauben, ihm nachfolgen. So wichtig will er in meinem Leben sein, dass ich sage, du bist es, Jesus. Und ohne dich kann und will ich nicht mehr leben. Wenn du das noch nie gemacht hast, Jesus das zu sagen, dich will ich. Heute ist Gelegenheit. Jetzt will ich mit dir aber weiter überlegen, nehmen wir an, du bist wie der Matthäus, Markus, Lukas, Johannes geraucht hat, du bist wie Paulus, du bist wie diese Frau aus Afrika, Gott hat geredet, du bist Christ. Die Maria hat erzählt, es gab Zeiten in ihrem Leben, Feuer und Flamme für Jesus, super. Aber dann gab es auch Zeiten, da war es schwer. Paulus sagt in einem seiner Briefe, Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich freue mich, wenn es bei dir gerade so ist, dass du begeistert bist und dass dieses Neue so richtig spürbar ist bei dir. Es gibt aber auch Zeiten, alles neu. Schön wär's. Aber das sind doch immer noch meine alten Gewohnheiten. Das sind immer noch alte Lebensmuster, die nicht gut sind. Es wäre ja schön, wenn alles neu wäre, aber irgendwie bin ich doch noch der Alte. Wir Christen leben in so einer Art Zwischenzustand. Das Neue hat begonnen, so ist es, Jesus redet. Die neue Schöpfung ist da, aber wir merken, das Alte gibt es auch noch. Und die Bibel sagt, wir haben es auch in dem einen Lied gesungen, erst wenn Jesus wiederkommt, dann ist endgültig alles neu. Erst wenn Jesus sein Reich umfassend aufrichtet, dann ist alles endgültig neu, heil und gut. Aber bis dahin sind wir in einer so Art Zwischenzustand. Das Neue ist schon da, aber das Alte auch noch. Immer wieder kommt das Alte durch. Das ist wie bei den Schneeglöckchen. Die kommen ja so früh raus im Jahr, immer wieder Schnee drüber. Und was machen sie? Sie haben da so eine Wärme, so eine Art Schneeräumer, dass sie wieder hochkommen. Haben wir sowas auch? Was machen wir, wenn wir uns von diesem Neuen mehr wünschen, aber das Alte uns immer wieder zudeckt? Was mache ich, wenn ich Christ bin und trotzdem immer wieder Dinge tue, wo ich genau weiß, ist nicht richtig, Jesus gefällt es nicht. Wenn ich zu schnell aus der Haut fahre, wenn ich jähzornig bin, geizig, wenn mein Mund schneller ist als mein Hirn und ich Dinge sage, die anderen wehtun. Beispiele, du weißt selber, was bei dir das Problem ist. Und was ist, wenn Glaube langweilig wird? Wenn die Erfahrung zwar da ist, ja, Jesus redet, er hat geredet, aber wie schafft es Jesus, mich mehr zu erneuern, mich im Glauben weiterzubringen? Durch seinen Heiligen Geist. Der ist wie so eine Schneeräummaschine, wie diese Wärme beim Schneeglöckchen. Und ich möchte dich heute herausfordern mit einer mathematischen Formel. Und diese Formel verrät uns, wie funktioniert Christsein. Die sagt uns, wie macht denn der Heilige Geist es? Dass wir vorwärts kommen im Glauben, dass Jesus mehr Relevanz bekommt. Diese Formel lautet V plus Klammer U plus N Klammer zu plus 1 S größer als K. Jetzt würde es mich interessieren, was du denkst. Vielleicht bist du kein Mathe-Genie, aber ich sag dir, diese Formel ist im Prinzip ganz einfach und effektvoll. Gucken wir es uns an. V steht für Vision. Alles beginnt mit der Vision Jesu. Es ist das, was Jesus mit dir vorhat, was er aus deinem Leben machen will. Es ist das, was dich von Anfang an in Jesus begeistert hat. Weshalb du gesagt hast, mit diesem Jesus will ich leben, den will ich kennenlernen. Jesus wünscht sich, dass dein Feuer wieder neu angefacht wird, dass du begeistert bist von ihm und kompromisslos für ihn lebst. Er hat was vor mit dir und deshalb wünscht er sich, dass er mehr zum Zug kommt bei dir. Und die Bibel ist voll davon, von Menschen, die das erlebt haben, aber auch die Maria hat erzählt, andere könnten auch erzählen. Der Heilige Geist stellt dir Jesu Vision wieder vor Augen. Bei Maria war es die Fröhlichkeit. Was könnte sein? Die Vision. Aber die Vision allein macht's nicht. Zwei Buchstaben stehen hier in Klammern, U plus N, und die gehören zusammen, sind wie so ein Pärchen. U für Unzufriedenheit und N für Notwendigkeit. Du bist unzufrieden mit deinem Christsein. Du merkst, das sind Dinge, ich tue immer wieder was Falsches. Du merkst, boah, früher war es spannender. Den Glaube ist vielleicht langweilig geworden. Das Feuer, naja. Deine Unzufriedenheit zusammen mit der Erkenntnis, jetzt ist es nötig. jetzt. Die Vision lässt dich sehen, was sein könnte. Das ist das Ziel Jesu. Die Unzufriedenheit macht, dass du dich nach diesem Ziel ausstreckst. Und die Notwendigkeit, wenn du erkennst, jetzt ist der Punkt, dass sich was ändern muss. Wenn du zwar eine Vision hast und auch leidest drunter, unzufrieden bist, aber sagst, ach, moi, so schlimm ist es auch nicht. Klar, es könnte besser sein, aber dann passiert auch nichts. Leider kenne ich viel zu viele Christen, die an diesem Punkt waren und nichts gemacht haben. Sie lesen nicht mehr in der Bibel, lassen sich nicht anfeuern von dem, was sein könnte, teilen immer weniger die Vision Jesu. Die Sehnsucht flaut ab, die Sehnsucht nach diesem Meer. Der Glaube schläft ein. Und Jesus rutscht in die dritte Reihe, vierte Reihe oder noch weiter hinten. Meine Frau kann erzählen von einem früheren Hauskreisleiter in ihrer Heimat. Der war Feuer und Flamme für Jesus und durch den kamen ganz viele zum Glauben an Jesus. Und dann irgendwie, völlig unerklärlich, aber irgendwann kam die Spirale abwärts. Bibel lesen, oh, keine Lust, so anstrengend. Beten, hört er mich überhaupt? Interessiert er sich noch für mich? Mit anderen Christen mich treffen, boah, zu was denn? Die Vision stellt dir vor Augen, was sein könnte. Deine Unzufriedenheit mit dem, was ist, lässt dich nach der Sehnsucht ausstrecken. Ich will wieder. Und dann die Einsicht, es ist Zeit. Jetzt. Jetzt muss was passieren. Umkehr ist gesagt, angesagt. Und dass dann was passiert, fehlt noch 1S. Dieses 1S steht für den ersten Schritt. Erwarte nicht, dass irgendwas von allein passiert. Nimm dir eine Sache vor, die du ändern willst. Was kann das für dich sein, dass du Jesus wieder reden hörst? Das Bibellesen habe ich schon erwähnt. Wenn es darauf ankommt, dass du Jesus reden hören willst, dass er mit dir in Kontakt ist, dann gib ihm die Chance. Und Jesus redet mit dir vor allem durch die Bibel. Er hat auch andere Möglichkeiten, aber der stärkste Faktor, das geistliche Wachstum fördert, ist die Beschäftigung mit der Bibel. Vielleicht überlegst du dir eine neue Angewohnheit im Sinn von, wenn ich wieder anfange, in der Bibel zu lesen, dann will ich vorher beten, Gott, das ist unsere Chance. Rede du mit mir. Oder dann will ich mir einen Satz aufschreiben, wie Jesus ist, wie Gott ist. Und ich glaube, mit der Zeit, das bringt Begeisterung. Dann will ich eine Sache nehmen und für die konkret beten, dass es bei mir auch so wird, wie ich es gerade da gelesen habe. Nimm dir etwas vor dein Bibellesen. Mach es dir selber schmackhaft, setz dir Anreize und erwarte, dass Gott redet. Wie redet Jesus noch? Für viele ist Singen in ihrem Glauben ganz arg wichtig. Das ist wie so ein Türöffner zu Gott hin. Ein Ich komme jetzt zu dir, Jesus, Hilfsmittel. Ich singe die Melodien, singe die Texte. Lass mich von den Texten ansprechen. Lobe Gott, wie er ist, was er tut. Und dann werde ich innerlich bereit, Jesus, rede. Lobpreis füllt die Seele und hat die Kraft, mein Herz zu Gott zu bringen. Ist nicht jedermanns Sache, ist eine Möglichkeit, aber viele hilft's. Noch eine Art, wie Jesus redet, werde Mitarbeiter und erlebe, was Gott beim anderen tut. Viele hier sind schon Mitarbeiter, allein bei diesem Gottesdienst sind es an die 40. Wenn du mit der Einstellung dran gehst, jetzt an diesem einen Punkt, hier diene ich Jesus. Ich glaube, dann erlebst du auch was mit ihm. Das hier finde ich ein richtig gutes Bild für Gemeinde. Was siehst du? Glühende Kohlen. Was passiert, wenn du eine dieser Kohlen herausnimmst und sie irgendwo alleine beiseite legst? Geht aus. Gemeinde heißt, wir feuern uns gegenseitig an. Gemeinde heißt, wir sind füreinander da und erfahren voneinander, was Gott bei wem gerade tut. Gemeinde heißt, ich kann mit anderen zusammen in der Bibel lesen. 10 Augen sehen mehr wie 2. Im Hauskreis zum Beispiel. Such den Hauskreis. Gemeinde heißt, ich kann mit anderen über das reden, was mich am Glauben freut und auch über das, wo ich mir schwer tue. Und dann beten wir miteinander. Gemeinde heißt Leben teilen. Gemeinde heißt, wenn ich hier mitmache, erlebe ich Gott mehr, als wenn ich allein bleibe. Dieses 1S bedeutet, krieg deinen Hintern hoch. Tu was. Von allein passiert nichts. Und jetzt steht da noch ein größer als K. Das alles macht nur Sinn, es ändert sich auch nur dann etwas, wenn der Nutzen größer ist als die Kosten. Das, was dabei rausspringt, muss größer sein als die Kosten, die ich investiere. Bibellesen kostet. Und wenn du dir erstmal eine anschaffst. Bibellesen kostet Zeit, manchmal auch Kraft, weil du nicht alles auf Anhieb verstehst und irgendwie dich erkundigen musst. Ja, ja. Mitarbeit in der Gemeinde kostet. Kostet Zeit, kostet Kraft, kostet oft auch Nerven, weil die anderen auch nur Menschen sind. Und in der Zeit, wo du mitarbeitest, kannst du nicht Fußball spielen, nicht am Stammtisch sitzen und so weiter. Auch Gebet kostet. Zumindest kostet Gebet die Gefahr, dass Jesus dein Gebet anders erhört, als du es willst. Aber meistens besser. Nee, immer besser. Jesus fordert in der Bibel selber mal auf, überdenke die Kosten. Glauben, Jesus nachzufolgen, gibt es nicht zum Nulltarif. Und wenn es das ist, dass du merkst, also das oder jenes, das muss ich jetzt sein lassen, weil das passt einfach nicht zu Jesus. Oder dass andere dich schief angucken und sagen, hä, fromm geworden oder was? Vision, ich habe es jetzt mal in grün gemacht, das, was mich anfeuert, das, was mir den Blick nach vorne gibt, was kann sein, was will Jesus? Unzufriedenheit, Notwendigkeit, dunkelblau, der Glaube hat seine Strahlkraft verloren und daran leide ich. Und jetzt der erste Schritt, wo ich gefordert bin. Was ist der erste Schritt für dich? Wo wirst du aktiv? Und die Kosten rot, weil sich jetzt entscheidet, was ist mir Jesus wirklich wert? Welchen Stellenwert hat er bei mir? Steht er wirklich an Nummer 1 oder kommt er irgendwann 3., 4., 5? Wenn dein Glaube wieder neue Kraft gewinnen soll, worauf kommt es an? Wie ganz am Anfang, dass du Jesus reden hörst. Darauf kommt es an. Dass du Jesus reden hörst und das will der Heilige Geist bei dir tun. Im Bild vom Schneeglöckchen, er will den Schnee, der dich, deinen Glauben zudeckt, wieder freiräumen. Dass du neu durchstarten kannst, neue Begeisterung für Jesus. Er will deine Ohren oder besser dein Herz auf Jesus ausrichten. Dich auf Empfang bringen, dass du wieder hörst, wie Jesus redet. Dass Jesus dir neu sagen kann, meine Liebe gilt, dich liebe ich und ich bin da, in deiner Situation, rechne mit mir. Ich segne dich, ich beschenke dich mit meinem Tod, meiner Auferstehung, aber noch ganz, ganz viele mehr. Ich mache dir Mut, fang mit Jesus an. Wenn du noch nicht mit ihm lebst, dann mache ich dir Mut, fang mit ihm an. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Sag ihm, Jesus, ich will dir gehören. Dich will ich an mich ranlassen, ich will dein Kind sein. Und wenn du schon Gottes Kind bist, aber merkst, mein Glaube ist abgeschlafft, ich habe einen Durchhänger, die Leidenschaft hat nachgelassen, dann sag's ihm. Sag ihm, Jesus, ich will dieses Mehr, das du für mich hast. Hilf mir, dass ich wieder konsequent bin, dass ich Bibel lese. Du sollst in meiner Prioritätenliste weiter nach vorne kommen. Ich will diesen Neuanfang mit dir. Und das mit Jesus reden, das möchte ich jetzt tun. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht sind meine Worte Worte für dich, die dir aus dem Herzen sprechen. Ich bitte dich, dass du dazu aufstehst. Und ich will es so machen, dass ich zwischen den einzelnen Sätzen Pausen lasse, dass du die für dich wiederholen kannst und dass es dir ins Herz sagt. Und am Ende werde ich dich auffordern, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Jesus Christus, du kennst mich und weißt, wie ich zu dir stehe. Ich komme jetzt zu dir, komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du der lebendige Gott bist, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Verfehlungen und nimm alles weg, was zwischen mir und dir steht. Setze mich frei für ein Leben mit dir. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und nun führe und leite du mich in meiner Nachfolge und in der Beziehung mit dir. Entfache in mir dein Feuer. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so.